kam gerade in den Informationen schon durch. Wir stehen kurz vor den Sommerferien. Ich weiß nicht, wer das noch so mitbekommen hat, wenn man keine Schulkinder hat oder selber in der Schule irgendwie tätig ist, dann kriegt man das ja gar nicht manchmal so mit, wann eigentlich Ferien sind und wann nicht. Ich kann euch versichern, wir stehen kurz vor den Sommerferien. Eine Woche noch, dann fangen die Sommerferien an und da gibt es schon große Freude bei uns. Und kurz vor den Sommerferien heißt ja auch immer, Abschlüsse sind gemacht. Es gibt eine Reihe von Leuten, die haben ihren Abschluss jetzt geschafft. Realschulabschluss, Abiturabschluss, vielleicht eine Ausbildung beendet, Studium fertig, ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man ist, in welcher Lebensphase. Aber kurz vor den Sommerferien bedeutet meistens auch, Abschlüsse sind geschafft, Abschlüsse sind gemacht, man feiert miteinander. Und ich weiß auch, bei uns in der Gemeinde sind mindestens 2 Abschlüsse gemacht worden, von denen ich mitgekriegt habe. Die Amelie hat die Abitur geschafft und der Benny hat auch einen Abschluss Realschule, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. So, und jetzt stellt euch die 2 vor und die kommen euch auf euch zu und sagen, hey, ich habe mein Abi geschafft. Hey, ich habe meinen Realschulabschluss geschafft. Was macht ihr dann? Natürlich, nicht wahr? Also man sagt ja nicht so, ja, toll gemacht, sondern sagt, hey, wie cool, herzlichen Glückwunsch, das ist echt eine Leistung, die du da erbracht hast. Das ist gar nicht so einfach und du hast das geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und wir freuen uns mit ihnen. Oder? Eigentlich, das ist so das Normale, was man macht. Man freut sich mit den Leuten und je enger man ist, desto mehr sagt man auch, so, lass eine Party steigen. Ich vermute, ihr feiert das miteinander. Das wird gefeiert. Das ist ein großes Ereignis im Leben von jemandem und das wird miteinander gefeiert. Zumindest wenn man enge Familie ist, die Außen, die freuen sich mit. Und genau darum soll es in unserem Text heute gehen. Und wir haben den ja gerade auch schon gehört und ich möchte aber die Verse, um die wir uns heute kümmern, nochmal vorlesen. Wir lesen nämlich nur den ersten Drittel des Psalms. Drittel, zweiter Drittel und dritter Drittel gibt es dann die nächsten Wochen in meinen Predigten bis zu meinem Urlaub. Also Psalm 34, Vers 1 bis 8 von David. Als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als der Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Der erste Vers in diesem Psalm nimmt uns direkt in den Kontext mit hinein. David hat den Psalm geschrieben und zwar heißt es, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte. Ich habe dann die Geschichte mal nachgelesen, findet man in 1. Samuel. Und dort heißt es, dass David auf der Flucht vor Saul war. Der Jonathan hatte ihn gewarnt kurz vorher, hat gesagt, mein Vater will dich töten und dann ist David mal lieber abgehauen. Und war auf der Flucht. Und dann kommt er zuerst zum Priester Achimelech und erhält von ihm noch etwas Unterstützung. Ein paar Brote zum Essen und ein Schwert zum Kämpfen. Das darf er mitnehmen. Und dann geht er weiter und kommt nach Gad, wo der Achish, irgendwie sowas im Dreh, König ist. Und die Knechte dort erkennen ihn und sagen, warte, bist du nicht David? Bist du nicht derjenige, der Goliath getötet hat und wo man sagt, der kann Tausende töten? Und der David hört das und kriegt das mit und denkt sich, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn die mich hier erkennen. Nicht, dass das der König das hört und dann Angst vor mir kriegt und mich umbringen lässt, weil ich ihm eine Gefahr sein könnte. Und dann überlegt er sich, weißt du was, ich stelle mich einfach wahnsinnig. Ich tue so, als ob ich total bekloppt wäre. Und das macht er dann auch. Und der König sieht das und sagt, also sorry Leute, so wie sich dieser Mann benimmt, kann das nicht der David sein, der hier Goliath umgebracht hat. Und er kann dann in Ruhe weiter fliehen. Und in diesem Kontext, in dieser Stelle, schreibt jetzt David diesen Psalm. Zu diesem Zeitpunkt hat David seine Berufung schon erlebt. Er wurde von Gott berufen, König zu sein und gesalbt. Er ist aber noch nicht König, weil Saul ist noch König. Er hat unbeschreiblich aufregende und ermutigende Ereignisse erlebt. Er ist als kleiner Hirtenjunge mit 5 Steinen gekommen und hat den Riesen Goliath umgehauen, wo sich keiner getraut hat. Und zwar nicht, weil er das so gut kann, sondern weil er wusste, Gott ist mit mir. Und er hat erlebt, wie Gott mit ihm war, in einer völlig unmöglichen und aussichtslosen Situation. Er hat Hilfe erfahren, so wie dieser Priester, der ihm hilft, der auch sieht und erkennt, dass David ein Mann Gottes ist und dementsprechend hilft, unterstützt, das gibt, was er braucht. Obwohl er das gar nicht müsste. Aber David hat auch extremen Hass von Saul erfahren. Saul hat mehrfach versucht, ihn zu töten. Einen Speer nach ihm geworfen, einfach so aus dem Nichts. Und David konnte gerade dem noch entweichen. Also wirklich auch Hass, der in Richtung Tötung geht. Nicht nur, ich hasse dich ein bisschen und ich beleidige dich so, sondern aktiver Hass. Saul ist immer noch König und überhaupt nicht erfreut darüber, dass David König werden soll. Also erstmal ist er ja der König und wenn dann irgendjemand König werden soll, dann seine Söhne. Aber doch nicht David, irgend so ein Hirtenjunge. Und das lässt der David auch schön spüren. David hatte Verfolgung erlebt. Er ist auf der Flucht. Er läuft um sein Leben. Also nicht nur so ein bisschen. Er läuft wirklich um sein Leben, um nicht getötet zu werden. Weil Saul schon wieder versucht, ihn zu töten. Das ist Verfolgung vom Feinsten, was er erlebt. Und er hat Angst erlebt. Genau diese Geschichte. Er wird erkannt und hat Angst um sein Leben. Was ist, wenn der König, dem ich eigentlich gar nichts getan habe, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe, mich jetzt töten möchte, weil ich ihm gefährlich sein könnte? Wenn ich mir dieses Leben von David nur bis zu diesem Zeitpunkt anschaue, über alles andere reden wir noch gar nicht, was da auch noch kommt, finde ich das schon ganz schön extrem, muss ich sagen. Und ich glaube, die meisten von uns haben zum Glück nicht so ein Leben. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh drüber, dass wir nicht so ein extremes Leben wie David haben. Verfolgung, Angst um das eigene Leben, sodass man auf die Idee kommt, sich verrückt zu stellen, das ist schon heftig. Und ganz ehrlich, ich würde das nicht haben wollen. Und in dieser Situation, mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf, schreibt David diesen Psalm. Und das Spannende ist, er startet überhaupt nicht mit Klagen. Er ist gerade dabei gewesen, sich verrückt zu stellen. Und er sagt nicht, boah Gott, das ist ein richtig blödes Leben, was du mir hier gerade gegeben hast. Ich bin auf der Flucht, ich muss mich verrückt stellen. Ehrlich gesagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt, als du mich als König gesalbt hast. Warum machst du nichts? Wo bist du? Irgendwie, wenn ich mir so die Situation andenke, wo er drin ist, könnte ich mir so einen Psalm eigentlich ganz gut vorstellen. Gott, wo bist du? Warum bin ich jetzt hier so in den Problemen drin? Warum hilfst du mir nicht? Warum machst du mich nicht endlich zum König? Du hast mir doch versprochen, dass ich König werden soll. Wie lange soll ich denn bitte noch warten? Das kommt nicht. Stattdessen kommt: Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Was? Lesen wir nochmal. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Wow. Wow, was für eine Einstellung ist das von David. Er startet damit, Gott zu loben. Ich würde das so verstehen, wenn er klagen würde, wenn er zweifeln würde, wenn er fragen würde, wenn er sagt, Gott, wo bist du? Aber das macht er nicht. Er startet damit, dass er sagt, Gott, ich lobe dich. Was für eine krasse Einstellung ist das, die David hat. Er startet damit, Gott zu loben, und zwar alle Zeit, auch nicht nur jetzt situativ mal ein bisschen, sondern immer, ein ganzes Leben lang, durchgehend, will ich Gott loben. Und dann bleibt er da noch nicht mehr bei, er geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert die Mitmenschen um sich herum auf, lobt mit mir Gott. So ein bisschen wie, wenn jemand mit einem Abschluss kommt. Jetzt fordert man natürlich nicht auf, freu dich mit mir, aber das ist irgendwie klar und automatisch, dass man das tut. Und David sagt, hey, guck mal, was ich mit Gott erlebt habe. Freut euch mit mir, lobt mit mir Gott, wie gut er ist. Und ich gucke mir das von außen an und denke mir, wow, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht im ersten Moment auf Loben gekommen. Es wäre gar nicht meine automatische Reaktion gewesen, wie man sich bei einem Abschluss automatisch mitfreut. Weil ihm klar ist, dass das was Tolles und was Besonderes ist. Lobt mit mir Gott. Wie kommt David dazu, Gott zu loben, trotz seiner Situation? In den nächsten Versen erzählt David, was er mit Gott erlebt hat. Warum er Gott loben möchte. Und er sagt, Gott hat mich von meinen Ängsten befreit. Ich habe ihn gesucht und er hat mich gehört. Ich habe ihn gerufen und er hat mir geholfen. Er hat mich gerettet. Mir ist aufgefallen beim Lesen der Verse, dass David dreimal dieses Wort benutzt. Helfen oder retten, ist ja was sehr Ähnliches. Kommt dreimal damit, dass Gott ihm geholfen hat, dass Gott ihm gerettet hat. Das ist Davids Zeugnis. Das ist sein Zeugnis, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Gott hat mich gerettet. Gott hat mich in meinen Herausforderungen und Problemen gerettet. David hat erlebt, wie Gott in seine Situation hineingekommen ist und sie verändert hat. Was uns aber bewusst sein muss, ist, das beinhaltet, dass David Angst hatte. Gott kann David nur von Angst befreien, wenn dann Angst da gewesen ist. Dass David Probleme hatte. Gott kann David nur aus Problemen retten, wenn Probleme da sind. Und wir haben ja darüber geredet, was er für Probleme hatte. David ist durch echte Tiefen in seinem Leben gegangen. Und in diesen Tiefen hat er Gott erlebt. Er hat nicht erlebt, dass Gott ihn vor Tiefen bewahrt hat. Er hat erlebt, dass Gott in den Tiefen seines Lebens da war und ihn daraus gerettet hat. Und das ist das Zeugnis in diesem Psalm. Gott rettet aus den Tiefen des Lebens. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle mal zu uns kommen. Weil das ist ein Zeugnis, das wir tatsächlich von vielen Leuten aus der Bibel lesen können. Können wir immer und immer wieder lesen, wie Gott aus Tiefen des Lebens rettet. wenn wir uns die Geschichten der Menschen in der Bibel anschauen. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass die Bibel auch Geschichten von Menschen hat und nicht nur Theorie, wie in den Briefen, sondern auch wirklich Geschichten, in denen wir erleben, wie Menschen Dinge passiert, wie sie vielleicht falsche Entscheidungen manchmal treffen, wie sie in Situationen hineinkommen, manchmal selbst schuld dran, manchmal nicht, und wie sie Gott aber in diesen Situationen erleben, wenn sie sich zu ihm wenden, und wie sie Gott eben auch nicht erleben, wenn sie sich nicht zu ihm wenden. Auch davon gibt es Geschichten. Und wenn wir uns die Geschichten angucken, dann können wir ein Muster darin sehen und wir können sehen, dass Gott immer und immer und immer wieder Menschen rettet aus Problemen, wenn sie sich zu ihm wenden. Und deswegen ist das etwas, was wir auf uns auch anwenden dürfen. Gott rettet uns aus dem Problem unseres Lebens, wenn wir uns zu ihm wenden. In Römer 8, Vers 28 heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Gott rettet uns aus unserem Problem. Das heißt aber zum einen, dass wir Probleme haben werden. Das Leben als Christ ist nicht automatisch wunderschön. Ist nicht automatisch problemfrei. Wir können genauso wie jeder andere Probleme kriegen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man Christ wird, weil man sonst, nämlich wenn man in Probleme hineinkommt, die kommen werden, das kann ich euch versprechen, sitzt man sonst und sagt: Gott, wie konntest du mir das antun? Ich bin doch Christ. Und Gott sagt: Ja, aber als Christ habe ich nie versprochen, dass du keine Probleme kriegst, dass dein Leben jetzt einfach ist. Ich habe versprochen, ich bin da. Ich habe versprochen, ich rette dich. Aber ich habe dir nie versprochen, dass du ein einfaches und problemloses Leben haben wirst. Und das haben wir vorhin bei den Krankbekanntmachungen auch wieder hören dürfen. Wir erleben Krankheit, das ist Tatsache. Wir erleben heftige Krankheiten und wir erleben auch Tod. Wir erleben Schwierigkeiten. Wir erleben Probleme, wir erleben psychische Probleme, was auch immer. Die ganze Bandbreite des Lebens, die passieren kann, kann auch uns passieren. Manchmal selbstverschuldet, manchmal nicht. Manchmal die Konsequenz unserer Entscheidungen, manchmal nicht. Aber wir stecken drin. Und ich würde euch gerne was anderes erzählen wollen, aber dann würde ich euch anlügen. Und, das ist der zweite Punkt, es kann tatsächlich auch passieren, dass diese Probleme entstehen, weil wir mit Gott unterwegs sind. Der David wird deswegen von Saul gehasst, weil Gott ihn zum König berufen hat. Gott hat ihn berufen und daraus entsteht Hass. Und er muss sich deshalb verrückt zeigen und hat Angst vor dem König, weil Gott ihm den Sieg über Goliath geschenkt hat. Das kann also in unserem Leben passieren, dass wir Dinge mit Gott tun, dass wir Schritte mit Gott gehen, dass wir total gesegnet werden von Gott und dass das Probleme hervorbringt, dass Menschen um uns herum das überhaupt nicht gerne sehen, dass wir richtig Schwierigkeiten kriegen deswegen. Das kann passieren. Und das sollte uns dann nicht überraschen, weil wir wären nicht die Einzigen, denen es passiert. David ist das auch schon passiert. Nochmal, wir sind nicht über Probleme und Schwierigkeiten, nur weil wir mit Gott unterwegs sind. Und ja, auch ein Leben mit Gott oder gerade das Leben mit Gott, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir Gott gehorsam sind, kann Missgunst in den Menschen um uns herum wecken. Und kann uns in Probleme hineinführen, die wir nicht hätten, hätten wir die Dinge mit Gott nicht erlebt. Und gleichzeitig, wenn die Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dienen wird, dann widerspricht sich dem nicht. Langfristig gesehen wird es gut. Vielleicht ist es jetzt ein Problem, in diesem Moment. Und wir sehen oft nur das jetzt. Es fällt uns schwer, langfristig zu sehen, weil wir stecken ja jetzt drin. Jetzt haben wir die Probleme. Aber langfristig gesehen wird es gut. Und auch da müssen wir bedenken, kam mir heute Morgen noch mal so als Gedanke, wenn Gott langfristig es gut werden lässt. Für Gott ist das Gute, das ist das Leben auf der Erde, nicht das absolut Gute. Gott weiß, dass nach dem Leben auf der Erde noch was viel Besseres sein wird, nämlich Leben mit ihm. Und dann kann das schon sein, dass er Dinge auf der Erde nicht gut werden lässt in unserem Sinne, wie wir es erwarten. Es kann passieren, dass jemand stirbt, obwohl man gebetet hat, dass die Krankheit weggeht. Und dann wirkt das erstmal nicht gut. Das wirkt nicht wie Rettung. Aber das ist eine Rettung langfristig gesehen, weil man bei Gott sein darf. Und vielleicht viel Leid und viele Schmerzen oder was auch immer erspart bekommt, die man sonst hätte. Das wissen wir ja gar nicht, was passiert wäre, wäre man noch länger am Leben. Also wenn wir den Bibelvers lesen, dürfen wir auch nicht denken, dass es uns in diesem Leben immer alles gut gehen wird. Und am Ende des Lebens wird es uns schon gut gehen. Nein, auch das nicht. Weil Gott das Leben, das wir haben, nicht das ultimativ Gute ist. Und er weiß, es gibt noch was viel Besseres für uns. Und das vergessen wir aber manchmal, weil wir so in unserem Leben sind. Und weil man ja auch nicht genau weiß, was danach passiert. Und das, was wir kennen, das wollen wir erstmal eigentlich gut haben, gerne. Gott verspricht nicht immer die Rettung, die wir gerne hätten. Aber er rettet. Und vielleicht anders, als wir denken oder erwarten. Und das kann manchmal ganz schön schwierig sein anzunehmen, wenn das anders ist, als wir das gerne hätten. Die Ermutigung heute ist, Gott rettet uns aus unseren Herausforderungen. Das dürfen wir mitnehmen. Da dürfen wir uns dran festhalten. Dürfen wir Gott sagen, hey, du hast uns versprochen, uns zu retten aus unseren Herausforderungen. Und da dürfen wir ihn für loben und preisen, und das wollen wir später auch tun, dass er das tut. Gott rettet uns aus unseren Herausforderungen. Du kannst ihm vertrauen, dass er das tut. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist das, was ich als Rettung erwarte, auch das, was Gott als Rettung tun wird? Erwartungshaltung an Gott. Ist meine Erwartungshaltung gerechtfertigt? Oder kann das sein, dass Gott was ganz anderes tut, als das, was ich erwarte und möchte und hoffe? Kann ich lernen, Gottes Wirken und Gottes Hand in meinem Leben zu sehen, auch wenn ich die Schwierigkeiten noch sehe? Kann ich lernen, Gottes Wirken und Gottes Hand in meinem Leben zu sehen, auch wenn ich die Schwierigkeiten noch sehe? Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und die zweite Frage, die ich heute stellen möchte, ist, wie reagieren wir auf Gottes Rettung? Die, wie auch immer aussieht, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Wie reagieren wir auf Gottes Rettung? Ist es für uns selbstverständlich? Ich bin Christ, natürlich rettet Gott mich. Gut, dass du endlich was gemacht hast, Gott. Also das war jetzt auch das Mindeste, was ich von dir erwartet habe, dass du das tust. Ist das unsere Reaktion? Oder ist es uns peinlich? Vielleicht, weil es nicht die Rettung ist, die man sich gedacht hat. Und man sagt, ja, okay, Gott, danke, dass du mich gerettet hast, aber erzählen wir keinem, okay? Das behalten wir schön für uns, weil wenn die Menschen um mich herum hören, dann kommt das gar nicht so cool an, wie ich das gerne hätte. Und dann bin ich auch auf einmal irgendwie nicht mehr so cool, habe ich Angst. Deswegen behalten wir schön für uns, wie du mich gerettet hast. Danke, aber schön, schön leise, okay? Das ist uns peinlich. Sind wir unzufrieden? Okay, Gott, irgendwie akzeptiere ich, dass das jetzt wohl deine Rettung sein mag, aber ganz ehrlich, das habe ich anders erwartet. So wollte ich das nicht. Hättest du denn nicht bitte das und das und das machen können? Das hast du irgendwie... Nee, finde ich doof. Ich wollte das anders haben. Eine sehr menschliche Reaktion. Sehr nachvollziehbare Reaktion, wenn nicht das passiert, was man gerne hätte. Aber bleiben wir da stehen. Oder danken wir Gott? Ich meine, das ist etwas, was wir unseren Kindern eigentlich schon beibringen, dass wenn man etwas bekommt, dass man Danke sagt. Wenn meine Kinder von irgendjemandem irgendwas kriegen, wenn wir einen Spielnachmittag irgendwo waren, dann bringe ich dem bei, sag Danke, dass ich hier gewesen sein durfte. Danke, dass du mir das gegeben hast. Danke für das Geschenk, was auch immer. Danke für die Süßigkeit. Können wir das als Erwachsene Gott gegenüber auch? Können wir Danke Gott sagen? Und Danke Gott geschieht, indem wir ihn loben und preisen. Indem wir sagen, boah Gott, du bist toll. Danke für das, was du getan hast. So wie David in diesem Psalm. Danke Gott, dass du in meinem Leben bist und dass du aktiv bist. Danke, dass du mich rettest. Ja, ist vielleicht anders als gedacht, aber ich weiß, du bist da und es wird mir am Ende zum Besten dienen, weil du das gesagt hast. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du zuverlässig bist. Danke, dass du gerecht bist. Danke, dass ich weiß, dass ich eine Ewigkeit bei dir haben werde. Und dass du uns von Schmerz und Leid und was auch immer passiert, befreien wirst. Und danke, dass du da bist, dass ich nicht alleine bin. Sagen wir das? Sagen wir danke? Ich möchte euch heute einladen und ermutigen. Lasst uns Gott loben und preisen. Lasst uns Gott Danke sagen. Darüber, dafür, dass er uns rettet und dass er bei uns ist.